Frau Landamme, Frau Regierungsrätin, Herr Regierungsrat, meine Damen und Herren Landräte, Frau Ratssekretärin, geschätzte Medienvertreterinnen und Vertreter, liebe Gäste, ich eröffne die Märzsession und begrüße Sie ganz herzlich. Wie in der letzten Session aus zeitlichen Gründen verschoben, habe ich heute den Auszug von der Wunschliste von der Seedorfer Fünfklässler nachholen. Das Thema war ja dort bekanntlich das, was Sie würden ändern, wenn Sie an Ihrer Stelle daheim würden sitzen. Ich komme zum Ersten. Das ist relativ ausführlich. Man merkt auch, derjenige Schäuer hat sich auch relativ stark jetzt dort mit dem befasst. Thema Fischerei. Wenn ich Landrat wäre, würde ich die Verordnung über die Fischerei, Artikel 19, Absatz 2, ändern. Absatz 2 lautet wie folgt: Mit Ausnahme des Urner und des Selisberger sowie des Göschner Absees darf die Inhaberin und Inhaber des Jugendpatents 1 nur unter Aufsicht einer Inhaberin oder Inhaber des Erwachsenenpatentes fischen. Das heißt, dass bei allen Bächen und diversen Bergseen beim Inhaber eines Jugendpatents 1, ich klammere 9 bis 13 Jahre alt, immer eine erwachsene Person ab 18 Jahren mit einem Erwachsenenpatent dabei sein muss. Ich möchte das Gesetz so ändern, dass zwar die Person 18 sein muss, aber nicht im Besitz von einem Erwachsenenpatent sein muss. Zum zweiten Wunsch, dass überall, wo 10, 20, 30 oder 30er-Zonen sind, ist ein bis zwei Polizisten zu stellen. Ich würde machen, dass das Militär für Männer und Frauen freiwillig ist. Ich würde ein Freibad mit Warmwasser und in jedes Haus gratis ein Jacuzzi bauen lassen. Und zum Letzten noch, mein Gesetz wäre, dass man mit 16 Autofahren lernen könnte. Es wäre auch sehr cool, wenn man mit 10 Jahren die TÜV-Prüfung machen könnte. Herr Finanzdirektor, weglose, ich würde die Steuern abschaffen. Ich würde mit diesen drei Wünschen den Auszug von diesen 5 Klässler damit abschließen. Sehr sportlich hat sich der Urner Landrat wieder einmal beim alljährlichen Skirennen auf dem Hochheiberig mit dem Gemeinderat Zürich gegeben. Die Spitzenränge 1 bis 3 sind vom Landrat Erich Arnold, 1. Rang, Landrat Alois Arnold, 81, 2. Rang und Landrat Bernhard Epp, 3. Rang, beleidigt worden. Es scheint fast, dass man Bürger von Birgle sein muss, um beim Skirennen wirklich mitzuhalten. In den ersten 10 Rängen sind von der Urner Seite her nicht weniger als 8 Plätze beleidigt worden. Eine Glanzleistung. Herzliche Gratulation. Ich bitte den Weib und die Folien aufzulegen. Nur eine kleine Bemerkung am Rande. Da ich nicht selber teilnehmen konnte, habe ich verdankenswerterweise das Foto wieder bekommen. Wie das bereits schon im Sommer beim Fußballturnier war, habe ich wiederum eben ein Foto bekommen. Aufgefallen ist mir dabei, dass, wenn ich das Foto betrachte, rein konditionell die beiden Gruppen, sie mögen sich vielleicht an das Foto vom Sommer erinnern, nicht ganz auf der gleichen Höhe anscheinend sind. Ich gebe Ihnen die Entschuldigungen bekannt. Entschuldigt vom Landrat hat sich der Max Bühme Spiergen. Er ist krank. Der Andreas Bilger, Seedorf, er ist ebenfalls krank. Céline Huber, Altdorf aus beruflichen Gründen. Der Pascal Blüchlinger, Altdorf, wird nur am Nachmittag teilnehmen. Etwas später, nein, das ist der Andi Bilger gewesen. Am Nachmittag hat sich entschuldigt, nur wenn die Session allenfalls bis in Nachmittag geht, der Markus Holzgang Altdorf und der Toni Gamme Gurtnauen ab 3. Von Seiten der Regierung hat sich der Sicherheitsdirektor Beat Arnold müssen entschuldigen aufgrund der Session. Und der Herr Finanzdirektor Josef Dittli wird nach dem Traktandum Wahl vom Bankrat uns ebenfalls verlassen, auch aufgrund, weil diese Woche noch Session in Bern stattfindet wird. Und der Stefan Tresch kommt noch später. Das war zu den Entschuldigungen. Ich komme zur Geschäftsliste und stelle die zur Diskussion. Herr Landrat Fuhrer, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir stellen den Antrag, dass wir die Interpellation von Oswald Ziegler Seelisberg zur AP 1417 zusammen mit dem Geschäft 3.1 von der Motion von Alois Arnold zur Einreichung von einer Standesinitiative für eine Wiedereinführung vom Beitrag für erschwerte Produktionsbedingungen zusammen könnten beraten. Sachlich sind die beiden Geschäfte im engen Zusammenhang, und wenn man etwas ändern will, wieder im Sinn und Geist von der alten AP, dann sollte man auch die neue einbeziehen. Danke.
Danke, ich stelle den Antrag zur Diskussion. Landrat Alois Arnold, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich kann eigentlich nicht niedergehen, obwohl ich nur sagen will, dass die Interpellation von Oswald Ziegler vermutlich in die Messe eingereicht werden.
Danke. Wird die Diskussion weiter verlangt zu diesem Antrag? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer am Antrag zur Traktandenlistenänderung, so wie vom Dani Fuhrer gestellt ist worden, möchte zustimmen, soll das bitte machen mit der Plus-Taste. Wer die bisherige Traktandenliste behalten möchte, mit der Minus-Taste. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 53 gegen einen mit 2 Enthaltungen dem Antrag gestanden. Dementsprechend wurde die Traktandenliste angepasst. Wir kommen jetzt zum Traktandum 1.1.1 einreichen von den parlamentarischen Vorstössen. Eingegangen sind 3 Vorstösse. Zuerst ist eine parlamentarische Empfehlung für eine konstruktive Waldbewirtschaftung und deren Nutzung, eingereicht vom Landrat Hans Giesler.
Parlamentarische Empfehlung für eine konstruktivere Waldbewirtschaftung und deren Nutzung. Herr Präsident, meine Damen und Herren, nicht vor langer Zeit ist das Waldgesetz im Parlament Bern über die Bühne gegangen. Eine Veränderung und eine Neuausrichtung im Bereich Waldnutzung ist thematisiert worden. Aktuell nimmt die Waldfläche insbesondere in weniger Verkehrs günstig gelegenen Regionen und hier Lagen Türen zu. Nutzung in allen Fällen und eine individuelle Bewilligung zu unterstellen ist nicht mehr zeitgemäß und kann im Sinne von administrativer Vereinfachung und mehr Selbstverantwortung der Waldeigentümer dem Rahmen vom Waldgesetz vorgegebenen Schranken Artikel 20, 21 und 22 überlassen werden. Das Gesetz hat zudem ausreichend Möglichkeiten, die Waldbesitzer, die jetzt weit kommt, ins Recht zu fassen. In der bisherigen Praxis ist der Nutzwald und der Privatwald vor allem in den Bergregionen, wo sich ein grosses Potenzial an hochwertigem Industrieholz befindet, betreffend mangelnder finanzieller Unterstützung im Bereich Erschließung und Bewirtschaftung vernachlässigt worden. Bauten und Erschließungen und weitere Infrastrukturen für die wirtschaftliche Waldnutzung sind zu fördern und helfen den einheimischen Rohstoff Holz besser zu nutzen. Mit einer nachhaltigen Nutzung im Rahmen des Zuwachs wird der Wald in seiner Widerstandsfähigkeit allgemein gestärkt. Ein grosser Bedarfsanteil an einheimischem Holz zu verwenden, ist der Bausektor. Bauten aus Holz oder mit Holz am Tau, in Klammern Räumplanungsgesetz, wird der hochheizende Landschaftsqualität massiv Rechnung getragen. Antrag. Die privaten Waldeigentümer sind grundsätzlich die gleichen Rechte zuzugestehen und Pflichten aufzulegen. Die Waldnutzung innerhalb der Bewirtschaftungsgrundsätze liegt Artikel 20 und 21 und dem Kahlschlagverbot Artikel 22 ist für die Waldeigentümer zu erleichtern. Die Erstellung und Nutzung der zur Bewirtschaftung nötigen Infrastruktur sind zu erleichtern und finanziell zu unterstützen, um so Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Die finanzielle Unterstützung im Nutzwald sowie im Privatwald für erschwerte Bedingungen soll wie dem Schutzwald gleichgestellt sein. Das einheimische Holz soll politisch auf Stufe Baugesetz attraktiver vermarktet werden, vor allem bei öffentlichen Bauten. Der Regierungsrat ist besorgt, der vom Bund gegebenen finanziellen Mittel für Projekte und Massnahmen anzufordern. Laut Artikel 123 von der Geschäftsordnung von meiner Landrat fordert die Unterzeichneten, der Regierungsrat auf, die parlamentarische Empfehlung zu überprüfen und dem Landrat Bericht zu erstatten. Ich danke dem Regierungsrat für die Beantwortung sowie dem zweiten Unterzeichner Arnold Allenwies, 65, meine Wenigkeit. Danke.
Danke. Der zweite Vorstoß ist auch eine parlamentarische Empfehlung. Benachteiligung der Gemeinden im öffentlichen Beschaffungswesen, eingereicht vom Landrat Vinzenz Arnold. Herr Arnold, Sie haben das Wort.
Meine Damen und Herren, parlamentarische Empfehlung, Benachteiligung der Gemeinden im öffentlichen Beschaffungswesen. Ausgangslage. Die Gemeinden sind wie der Kanton dem öffentlichen Beschaffungswesen unterstellt. Bei grösseren Bauvorhaben, deren Gesamtwert den GATT-WTO-Schwellenwert übersteigt, sind die Arbeiten im offenen Verfahren auszuschreiben. Die formellen Anforderungen verlangen die Publikation im kantonalen Amtsblatt und auf SIMAP, einer schweizerischen Publikationsplattform vom Bund. Die FÖB-Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen regelt auch die Mindestanforderungen an die Publikation. Es ist üblich, dass die Publikationstexte, die einen erheblichen Umfang ausweisen, jeweils direkt im Amtsblatt oder auf SIMAP abgebildet werden. Wenn mehrere Arbeitsgattungen zusammenkommen, kann der Umfang zahlreiche Seiten umfassen. Der Kanton als Eigentümer vom Amtsblatt kann die Publikation gratis machen. Die Gemeinden hingegen müssen die vollen Kosten zum Inseratpreis tragen. Bei einem grösseren Bauvorhaben, wie das hier der Fall ist, kommen auf diese Weise schon schnell einige zusätzliche Kosten für eine Ausschreibung von 40.000 bis 50.000 Franken zusammen. SIMAP ist eine elektronische Plattform im Internet. Dort kostet die Publikation auch für die Gemeinden fast nichts. Die Kosten, von denen wir sprechen, fallen beim kantonalen Amtsblatt an. Auf die Anfrage hin, ob es nicht genüge, im Amtsblatt nur die Ausschreibungen, Arbeitsgattungen zu erwähnen und einen Hinweis auf den vollen Text auf SIMAP zu machen, verneint die Paritätische Kommission das. Man kann die Arbeitsausschreibung ja zusammenfassen, heisst das. Das bringt aber äußerst wenig oder funktioniert praktisch nicht. Die, der Grössenordnung der Publikationskosten bleiben für die Gemeinden dieselben. Die Antwort der Paritätischen Kommission, die schon korrekt und fair ihre Gesetzesarbeit verrichtet, ist in diesem Zusammenhang zu widersprechen. Die Submissionsbestimmungen werden nicht verletzt, wenn die Arbeitsgattung im Amtsblatt klar bezeichnet und der Ort und der Volltext für jedermann unentgeltlich zugänglich ist. Deutlich erwähnt wird, mit dieser Lesung wird der Wettbewerb nicht verzerrt und es ergibt sich euch keine ungleiche Chance. Die Gemeinden bzw. andere öffentliche Instanzen sind hier die Leidtragenden. Zudem wird der Bau abermals unnötig verteuert. Die betroffenen öffentlichen Instanzen dürfen gegenüber dem Kanton nicht diskriminiert werden. Gestützt auf Artikel 123f der GEO wird der Regierungsrat empfohlen, geeignete Massnahmen zu treffen, um die zusätzlichen Kosten möglichst zu verhindern und die Diskriminierung zu beseitigen. Ich danke dem Regierungsrat auch im Namen von den Zweitunterzeichneten für die Prüfung und baldige Beantwortung für die parlamentarische Empfehlung. Aus erster Unterzeichnung danke ich dem Regierungsrat. Zweitunterzeichnet Rödi Katri, FDP Schattdorf. Zweitunterzeichnet Rödi Zgraken, CVP Schattdorf. Ich danke.
Danke. Wir kommen zum letzten Vorstoss. Ist auch eine parlamentarische Empfehlung eingereicht vom Landrat Alex Inderkum, Reputationsschaden verhindern, genügend Mittel für die HSLU. Herr Inderkum, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich reiche euch im Namen von meinen Zweitunterzeichnenden, der Nina Marti und dem Thomas Huwiler, die parlamentarische Empfehlung. Der Regierungsrat wird aufgefordert, sich beim Konkordatsrat dafür einzusetzen, dass der Hochschule Luzern genügend Mittel zur Verfügung stellt, um ihren Leistungsauftrag zu erfüllen. Vor allem wegfallende Bundesbeiträge sollen kompensiert werden. Auf Lohnkürzungen und höhere Studiengebühren ist dafür zu verzichten. Es ist nicht die Schuld der Angestellten oder der Studierenden, wenn weniger Bundesmittel zur Verfügung stehen. Begründung. Die Hochschule Luzern steht unter massivem Spardruck. Im Jahr 2017 sollen mindestens 3 Millionen und 2018 gar 5 Millionen eingespart werden. Die Sparmassnahme ist geplant worden, weil Bundesbeiträge in der Höhe von 2,5 Millionen wegfallen. Dass dafür jetzt das Personal seit gerade steht, ist ein Armutszeugnis für Trägerkantone. Der im schweizerischen Vergleich weist die Hochschule Luzern heute schon sehr tiefe Ausbildungskosten pro Studierenden und die tiefsten Gemeinkosten aus. Die Zitrone ist ausgepresst und jetzt soll man direkt beim Personal sparen. Die geplanten Salärkürzungen gefährden die gute Qualität der Lehre, denn die aktuellen Lehren sind jetzt schon tiefer als in anderen Regionen. Die geplanten Kürzungen schaden eurem Ruf für die in der Zentralschweiz enorm wichtige Bildungsinstitution. Da der Konkordatsrat laut ihrem Präsident im Sommer 2016 über allfällige Lohnkürzungen entscheiden wird, bitten wir den Regierungsrat, die parlamentarische Empfehlung entsprechend vorher zu beantworten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihre Aufmerksamkeit.
Danke. Die Vorstösse wurden zur Beantwortung der Regierung weitergehen. Wir kommen zum Traktandum 2, Detailberatung, Beschlussfassung 2.1, Wahl vom Präsidium und von den Mitgliedern vom Bankrat von der Urner Kantonalbank für die Amtsdauer 2016 bis 2018. Zu diesem Geschäft bitte ich folgende drei Landräte, sich in Ausstand zu begeben. Das wäre der Landrat Leo Brücker Altdorf, Patricia Daniel Thalter Altdorf und der Markus Holzgang Altdorf. Darf ich bitten? Wir wären beim Eintreten. Wort ging die Vizepräsident der Staatspolitischen Kommission, Landrat Herbert Enns. Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Am 11. Mai 2015 hat der Bankrat dem Regierungsrat und dann unserer Ratsleitung und der STAKO 3 Rücktritte bekannt gegeben. Das sind vom Präsidenten Dr. Hans-Rudi Stadler, dann der Herr Christoph Gewiler und Frau Lucia Baume. Alle verbleibenden Mitglieder stellen sich einer Wiederwahl. Der Regierungsrat hat dann schnell reagiert und das vom Bankrat vorgeschlagene Anforderungsprofil bereits am 9. Juni 2015 verabschiedet. Die STAKO ist umgehend informiert worden und gleichzeitig ist ihr auch das Funktionsdiagramm zur Umsetzung vom Urner Kantonalbankgesetz vorgestellt worden. Vorgesehen ist da gewesen, dass die STAKO erst beim Erstellen vom Wahlvorschlag einbezogen wird. Die STAKO ihrerseits hat dann aber gewünscht, bereits beim Wahlprozess mitwirken zu dürfen. Der Regierungsrat hat das Funktionsdiagramm gemäss Wunsch der STAKO dann angepasst. Somit ist dann eine Findungskommission eingesetzt worden, bestehend aus den drei Regierungsräten, drei Mitgliedern vom Bankrat und einem Mitglied der Staatspolitischen Kommission. Die verbleibenden Bankratsmitglieder haben vorgängig eine Selbsteinschätzung von ihren fachlichen Kompetenzen vorgenommen und haben so aufgezeigt, welche Anforderungen die neuen Bankratsmitglieder zu erfüllen haben, um den Bestimmungen der FINMA entsprechen zu können. Die Findungskommission hat dann eine erste Kandidatenliste für die Bankratsmitglieder erstellt, hat eine Vorselektion der Kandidierenden vorgenommen unter der Berücksichtigung dieser gesuchten fachlichen Kompetenzen und hat Vorstellungsgespräche geführt und anschliessend einen Wahlvorschlag im Regierungsrat unterbreitet. Die Findungskommission hat auch den Kandidaten für das Präsidium des Bankrats zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen und sich auch da dabei überzeugen können, einen guten Wahlvorschlag zu unterbreiten können. Der Wahlvorschlag an Landrat umfasst, wie Sie im Antrag von der Regierung entnehmen können, als Präsident Dr. Heini Sommer, dann die bisherigen Mitglieder, die Herren Christian Holzgang, Franz Schuller und Jörg Wipfli, dann als neue Mitglieder Frau Patricia Daniot, Halter, Frau Andrea Coppatalia und der Herr Prof. Dr. Carsten Dönnert. Die Staatspolitische Kommission hat im Ausstand von der Präsidentin Patricia Daniot den vorliegenden Wahlvorschlag besprochen und einstimmig dem Bericht und Antrag vom Regierungsrat zugestimmt.
Danke. Das Wort zum Eintreten ist weiter frei. Herr Landrat Dani Fuhrer, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Zu den Wahlen vom Präsidium und von den Mitgliedern vom Bankrat von der Urner Kantonalbank ist der Landrat jetzt erstmals aufgerufen, gemäss der neuen Gesetzgebung das Wahlgeschäft zu beraten. Ein wesentliches Element von dem Gesetz und von der eigenen Strategie zur UKB ist das Verfahren zur Besetzung vom Bankrat. Wir stellen fest, dass sowohl das Bewerbungs- als auch das Findungsverfahren klar und soweit möglich auch offen geführt worden ist. Der Einbezug vom Landrat hat mit der vorgesehenen STAKO sichergestellt werden können. Wer sich an die letzten Wahlen zurückerinnert, weiß, dass das bisher nicht immer in allen Teilen so vorausgesetzt und anerkannt hat können werden. Und für den Landrat ist die Besetzung des Bankrats ein wichtiges Geschäft. Hat der Bankrat verschiedene Aufträge gemäss eigener Strategie zu erfüllen. Wir erwarten von der Kantonalbank einen Nutzen als Vermögensanlage und Finanzierungsquelle zugunsten des Kantons und als Universalbank Dienstleistungen für Private und Wirtschaft, die zu einer guten wirtschaftlichen Entwicklung in allen Urner Gemeinden beitragen sollen. Gleichzeitig gehört es zu den Aufgaben des Bankrats, durch eine nachhaltige Geschäftspolitik und eine umsichtige Risikopolitik die Risiken für den Kanton tief und in vertretbarem Rahmen zu halten. Wir glauben, dass der Wahlvorschlag vom Regierungsrat dazu geeignet ist, Ziel gemäss Gesetz und eigener Strategie zu verfolgen und umzusetzen. Im Namen aller Fraktionen stelle ich Antrag zum Eintreten auf das Geschäft. Alle Fraktionen unterstützen den Wahlvorschlag zum Präsidium und zu den Mitgliedern vom Bankrat von der UKB.
Danke. Wird das Wort zum Eintreten aus dem Rat noch verlangt? Das scheint nicht der Fall zu sein. Von der Regierungsbank, Herr Finanzdirektor, Sie haben das Wort.
Ja, Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren. Ich möchte eigentlich nur ganz kurz zwei Sachen ergänzen. Das Erste, wir laufen jetzt ja nach dem neuen Kantonalbankengesetz und der Kantonalbankenverordnung. Und in der Verordnung haben wir auch festgehalten, dass die Bankräte jeweils Mitte von der Legislatur gewählt werden. Jetzt sind wir quasi in so einem Übergang drin. Die bisherige Bankräte, die Legislatur läuft aus. Und wir müssen jetzt mit einer Wahl auf 2 Jahre den Rhythmus finden, dass wir dann an dieser Verordnung dann die Rechnung tragen. Und das machen wir jetzt mit der heutigen Wahl. Die gilt für 2 Jahre. Und in der nächsten Legislatur, also im Jahr 2018, werden Sie, respektive der kommende Landrat, die Bankräte wieder frisch wählen. Und dann ist man genau in dem Rhythmus, wie es in der Verordnung innen vorgesehen ist. Das Zweite, vielleicht noch von Interesse, ist, wie sind wir überhaupt auf die erste Kandidatenliste gekommen? Wir haben uns überlegt, wenn wir eine Ausschreibung machen. Und wir haben bewusst verzichtet darauf, dass wir eine öffentliche Ausschreibung machen, weil das hat unweigerlich dazu geführt, dass wir Dutzende von Dossiers bekommen hätten, auch von außerhalb von der Kantonsgrenze, von irgendwelchen Leuten. Und das hat uns das Ganze wesentlich erschwert, umso mehr, als wir in erster Linie darauf ausgesehen sind, möglichst Leute, die aus dem Kanton Uri sind, da wohnhaft sind oder einen direkten Bezug zum Kanton Uri haben, in den Bankrat kennenzuholen. Und vor diesem Hintergrund sind wir nicht interessiert gewesen, eine grosse Stellenausschreibung auch über die grossen nationalen Portale und Zeitungen zu machen. Und haben dann einen anderen Weg gewählt. Und der Weg war eigentlich der gewesen, dass wir im Juli 2015 eine Medienmitteilung gemacht haben, wo wir einfach der Ablauf erklärt haben, dass wir erklärt haben, wir haben die Findungskommission eingesetzt, da gesagt haben, wer das ist und einfach darauf hingewiesen haben, dass der Prozess jetzt losgeht. Und das war wirklich interessant gewesen. Aus dem heraus hat es diverse hochqualifizierte Leute gegeben, die im Bereich entweder in Kanton Uri wohnen oder einen direkten Bezug zum Kanton Uri haben, die sich selbstständig entweder bei mir oder bei einem anderen Mitglied von der Findungskommission gemeldet haben. Wir haben so den an der ersten Sitzung, ohne dass wir aus dieser Sitzung heraus gesagt haben, wir müssen noch mehr suchen, haben wir eine Liste von 16 Kandidatinnen und Kandidaten gehabt, die wir zum Teil dort noch nicht angefragt haben, wo wir auch gesagt haben, zum Teil sind sie auf uns zugekommen und bei den anderen, die wollten wir jetzt formell noch anfragen, nachdem wir gewusst haben, es könnte allenfalls Interesse herum sein. Und haben dort eigentlich gesagt, mit diesen 16 Kandidatinnen und Kandidaten probieren wir es. Die haben all zusammen, zumindest das Grundprofil von der FINMA, haben die erfüllt. Und wir sind zuversichtlich, dass wir aus denen heraus die gesuchten 3 neue Bankrätinnen und Bankräte können finden. So war es dann auch gewesen. Sehr ein interessanter Prozess gewesen. Es hat auch andere die Fähigkeiten gehabt, zu Anforderungsprofil zu 100% erfüllt. Und wir haben dann stark geschaut auf das Muster von den Kompetenzen, wo wir also die Kompetenzen bewusst gesucht haben und haben dann auch ganz gezielt darauf heraus die Vorschläge gesucht und das war ein konstruktiver Prozess gewesen und das hat dazu geführt, dass wir ihnen heute wirklich mit gutem Gewissen hochqualifizierte Leute, sei es aufs Präsidium oder eben in die Bankratinnen dürfen vorschlagen. Wichtig war es auch gewesen, dass wir mindestens eine Frau wieder haben können, in das Gremium innebringen, nachdem ja mit der Frau Lucia Baume die einzige Frau der Bankrat verlassen hat und es sind jetzt 2 Frauen geworden, wobei da nicht der Frauenbonus gespielt hat, sondern effektiv die Qualifikation der Bewerberinnen und Bewerber. Und der Regierungsrat ist in dem Sinn auch froh, dass man da entsprechend einen sehr guten Vorschlag machen kann. Ich bitte Ihnen also, die Vorschläge, so wie sie vorliegen, entsprechend anzunehmen und die Leute in die Funktion zu wählen.
Danke zum Mitreden. Das Wort hat noch einmal Landrat Dani Fuhr.
Im Namen von allen Fraktionen beantrage ich offene Wahl.
Danke. Wir würden das nachher in der Detailberatung, bevor wir zu den Wahlen kommen, dann über den Antrag abstimmen. Aus Ihren Worten entnehme ich, dass das Eintreten unbestritten ist. Damit gilt es als beschlossen. Wir gehen in die Detailberatung in Bericht und Antrag vom Regierungsrat an Landrat vom 22. Dezember. Ausgangslage. Punkt 2 auf Seite 2 Ersatzwahlen. Auf der gleichen Seite Punkt 3 Vorgehen von der Findungskommission. Punkt 4 auf Seite 3 Kurzporträt von den ausgewählten Kandidatinnen und Kandidaten. Und auf Seite, Entschuldigung, Landrat Theophil Zurflöh, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ich würde es eigentlich vorziehen, dass eigentlich mit der Beschreibung von diesen Kandidaten, was mir eigentlich fehlt, ist irgendwie, dass man irgendwie ein visuelles Bild hat. Weil jedes Mal, wenn man in eine GV geht oder so, sieht man, werden eigentlich die Kandidaten mit Bild und mit einem Profil vorgestellt. Weil ich kenne die meisten. Ein paar kenne ich, aber ein paar kenne ich nicht. Und ja, es ist einfach ein bisschen... Man weiß, wer es ist, wenn man sie auf der Straße antrifft, dass man weiß, um wer es geht. Ja. Wäre eigentlich ein Vorschlag an die Findungskommission. Ja.
Danke, Herr Finanzdirektor, Sie haben das Wort.
Herr Landrat Zurflöh, wir haben es grundsätzlich an den Fraktionen überlassen, selber zu entscheiden, ob sie die Kandidatinnen und Kandidaten einladen zum Gespräch. Ich glaube, es hat teilweise auch stattgefunden. Aber ich weiss nicht, wenn ich so die Medienbank hinterschaue, die Fotos sollten rum sein, was wir sicher können schauen können, Michael Bissig, dass wir allenfalls an den Medien also das Foto zuhaben können, dass man vielleicht über die Medienberichterstattung die Köpfe auch in den Medien sehen. Aber vorschreiben dürfen wir das natürlich nicht von der Regierungsbank aus. Aber in dem Sinn hoffe ich, dass wir die Köpfe dann gleich irgendwie jetzt gesehen bekommen. Ich kann Ihnen aber versichern, dass die Köpfe, auch wenn man es jetzt heute nicht kennt, wirklich hervorragende Kandidatinnen und Kandidaten sind.
Danke. Wir sind in der Detailberatung auf Seite 3.4 Kurzporträt. Auf Seite 4 kommen wir noch zum Punkt 5, der Antrag. Wird das Wort nicht mehr verlangt, dann würden wir zur Wahl schreiten. Wie Sie gehört haben, ist der Antrag im Raum vom Landrat Daniel Fuhr für offene Wahl. Wird dazu das Wort verlangt? Scheint nicht der Fall zu sein, dann würden wir über den Antrag abstimmen. Ich bitte Sie, das zu machen mit der Plus-Taste, wenn Sie für offene Wahl sind. Wenn Sie der Meinung sind, geheime Wahl, wie es GO vorschreiben tut, bitte mit der Minus-Taste. Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 51 gegen 2 Stimmen beschlossen, offene Wahl zu machen. Wir kommen jetzt zum Wahlprozedere. Ich mache Ihnen den Vorschlag, dass wir, so wie es hier formuliert ist, den Antrag 1 zuerst das Präsidium wählen würden. Antrag 2 die bisherigen Mitglieder in Globo. Und der Antrag 3 die neuen Mitglieder in Einzelwürdigkeit wählen. Sind Sie mit dem Vorgehen einverstanden? Das ist so. Dann kommen wir zum ersten Antrag. Wer der Dr. Heini Sommer, Jahrgang 1958, für eine Amtsdauer vom Juni 2016 bis im Mai 2018 zum Präsident vom Bankrat von der Unner Kantonalbank wählen, soll das bitte machen mit der Plus-Taste. Wer dagegen ist mit der Minus-Taste. Es gilt das absolute Mehr. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 52 zu 0 mit einer Enthaltung der Herr Dr. Heini Sommer als Präsident vom Bankrat der Unner Kantonalbank gewählt. Wir kommen zum Antrag 2 Folgende Personen werden als Mitglieder vom Bankrat von der Urner Kantonalbank für zweijährige Amtsdauer vom Juni 2016 bis im Mai 2018 wiedergewählt. Das wären der Christian Holzgang, Jahrgang 1974 Altdorf, Franz Schuauer, 1956 Schattdorf, der Jörg Wipfli, 1962 Wolfhalden. Wer an diesen drei bisherigen Mitglieder wird die Stimme geben, soll das bitte machen mit der Plus-Taste. Wer dagegen ist, mit der Minus-Taste. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 54-0 die drei bisherigen Mitglieder im Bankrat für zwei Jahre wiedergewählt. Wir kommen zum Traktandum 3, zur Wahl der neuen Mitglieder. Dort würden wir Einzelwahl machen. Wir kommen zuerst zur Frau Landrätin Patricia Daniot-Halter, 1964 Altdorf. Wer an ihre Wette für eine zweijährige Amtsdauer im Bankrat von der Urner Kantonalbank die Stimme geben, soll das bitte machen mit der Plus-Taste. Wer dagegen ist, mit der Minus-Taste. Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 53-0 Frau Patricia Daniot-Halter im Bankrat gewählt. Wir kommen zum zweiten Wahl. Der Herr Professor Carsten Dönert, Jahrgang 1972 Schattdorf. Wer ihm wird die Stimme geben für eine zweijährige Amtsdauer im Bankrat von der Urner Kantonalbank, soll das bitte machen mit der Plus-Taste. Wer dagegen ist, mit der Minus-Taste. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben auch der Herr Carsten Dönert mit 53-0 Stimmen für zwei Jahre im Bankrat von der Urner Kantonalbank gewählt. Und wir kommen zum letzten Mitglied, neuen Mitglied für einen Bankrat, für eine zweijährige Amtsdauer. Das wäre der Vorschlag Frau Andrea Kopp-Battaglia, 1978 Schattdorf. Wer ihre Wette stimmen will, soll das bitte machen, ebenfalls mit der Plus-Taste oder ablehnend mit der Minus-Taste. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 52-0 mit einer Enthaltung auch Frau Kopp in Bankrat von der Urner Kantonalbank für zwei Jahre gewählt. Herzlichen Dank. Damit wäre das Wahlprozedere durch. Ich bitte der Weibu, die Mitglieder, die im Ausstand sind, wieder reinzubetten. Ich darf Sie informieren, dass der Landrat das Wahlgeschäft abgeschlossen hat und gleichzeitig auch der Frau Landrätin Patricia Daniot herzlich gratulieren für die Neuwahl und im Bankrat für die Kantonalbank alles Gute und viel Vergnügen für Ihr neues Amt. Danke. Wir kommen jetzt zum... Ja, Frau Landrätin, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich möchte natürlich im eigenen Namen und auch sicher im Namen von den beiden Neugewählten und dem gewählten neuen Präsidenten vom Bankrat, dem Landrat, aber auch der Regierung und der Findungskommission ganz herzlich danken für das Vertrauen. Und ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe, wo einerseits eine wirtschaftliche, rechtliche ist, aber andererseits auch im Interesse vom Kanton, dass ich dort etwas darf für den Arbeits-, aber auch Wohnort Uri einbringen darf. Besten Dank.
Danke. Wir kommen dort weiter in der Traktandenliste zum Traktandum 2, Gesetzgebungspaket Neuwohnung von der Fehversicherung im Kanton Uri, beinhaltet Aufhebung vom Gesetz über die Rindfehversicherung vom Jahr 1971 und Änderung von der Veterinärverordnung. Dazu darf ich zum Eintreten am Vizepräsident von der Landrätlichen Volkswirtschaftskommission, dem Landrat Rudi Katri, zu Wort geben.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, bis heute sind im Kanton Uri die Landwirte dazu verpflichtet, ihre Tiere bei einer Rindviehversicherungskasse gegen Krankheit und Unfall zu versichern. Aktuell versichert die Kasse ca. 10'000 Tiere von 511 Mitgliedern. Ein Teil der Versicherungsbeiträge übernimmt jeweils der Kanton, was aktuell 77'000 Franken pro Jahr ausmacht. Mit der Aufhebung vom Rindviehversicherungsgesetz entfallen die jährlichen Kosten aus der Kantonskasse. Als Folge der Aufhebung sind zudem die Anpassungen in der Veterinärverordnung zu tätigen. Die Volkswirtschaftskommission hat den Bericht und Antrag vom Regierungsrat zum Gesetzgebungspaket Neuordnung von der Rindviehversicherung im Kanton Uri am 25. Februar 2016 eingehend beraten. Dabei sind wir vom Volkswirtschaftsdirektor und vom Generalsekretär kompetent informiert worden. Im Rahmen der Beratung hat sich die Kommission mit folgenden Themen und Fragestellungen auseinandergesetzt. Erstens, die Bauern finanzieren die Vergangenheit auch jahrelang der Tierseuchefonds. Wie sieht das in Zukunft aus? Gemäss Regierungsrat verfügt der Fonds über rund 280'000 Franken. Der Betrag sollte grundsätzlich einige Jahre ausreichen. Über weitere Zuwendungen bestimmt der Landrat im Rahmen des Budgets, wie in Artikel 37 Absatz 2 der Veterinärverordnung vorgesehen ist. Zweitens, gemäss Regierungsrat werden zudem innerhalb der Zeit der Übergangslösung bis 2018 auf Seite des Kantons keine weiteren Beiträge mehr gezahlt. Drittens, im Weiteren sind auch die Organisation der Urnengenossenschaft für Feeabsatz, Kurzzeichen UGV, thematisiert wurde. Entsprechend der Aussagen vom Regierungsrat hat UGV den Pickedienst organisiert und gebietsweise aufgeteilt. Hinsichtlich der Zahlung vom Pickedienst für die Notschlachtung ist anzumerken, dass der Kanton nur noch den Dienst als solches finanziert. Die Notschlachtung selber wird künftig nicht mehr durch die Versicherung übernommen. Da es teilweise schwierig ist, Notschlachtungsfleisch zu verwerten, wäre auch seitens von der Kommission prüfenswert, das Gespräch mit der UGV zu suchen, um auch die Organisation der konkreten Verwertung besser zu regeln. Viertens, hinsichtlich vom Stand einer möglichen kantonalen Versicherung kann der Regierungsrat vielleicht heute allenfalls noch weitere Auskünfte machen. Das ist vom Zeitpunkt der Kommissionssitzung noch nicht möglich gewesen. Fünftens, gemäss Artikel 38 der Veterinärverordnung kann der Regierungsrat aus dem Tierseuchenfonds unter gewissen Umständen die Errichtung und den Betrieb von Anlagen, die der Vorbeugung und Bekämpfung von Krankheiten und Seuchen oder Gesunderhaltung des Tierbestands dienen, Beitrag leisten. Dabei hat sich die Kommission die Frage gestellt, ob aus dieser Formulierung heraus die neue Grosstierklinik Förderungen aus dem Fonds geltend gemacht werden. Der Volkswirtschaftsdirektor hat jetzt aufgeklärt, dass mit den Verantwortlichen von der Grosstierklinik eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen worden ist, die unabhängig von dieser Verordnung ist. Im Rahmen der Erweiterung des Schlachtlokals sind jedoch rund ca. 150'000 Franken aus dem Tierseuchenfonds gesprochen worden. Sechstens, am meisten diskutieren gegeben in der Kommission der Artikel 38 Absatz 10 der Veterinärsverordnung. Dort können Beiträge aus dem Tierseuchenfonds insbesondere an die Entschädigung für nicht versicherbare Tierverluste geleistet werden. Konkretisiert hat der Regierungsrat festgehalten, dass in der Zusammenfassung vom Bericht feststeht, dass der Verlust von Tieren, die wegen einer nicht anerkannten Seuche oder der unbekannten Ursache verändert sind oder abgetan werden müssen, entschädigt werden können. Die Volkswirtschaftskommission hat die Definition als unbekannte Ursache als sehr vage und wenig konkret qualifiziert. Man sieht in dieser offenen Formulierung gewisse Risiken, dass daraus erhebliche Ansprüche aus Forderungen entstehen können. Da die Detailbestimmungen zur Entschädigung für die nicht versicherbare Tierverlust im Reglement zur Veterinärverordnung klarer geregelt werden müssen, ist die Kommission im Nachgang mit einer entsprechenden Erklärung vom Regierungsrat bedient worden, weil die Reglementbestimmungen besser erläutert hat. Gemäss der Erklärung kann der Kanton Schäden, welche nicht durch private Versicherung gedeckt werden können, über Mittel aus dem kantonalen Tierseuchefonds decken. Als bei privaten Versicherungen versicherbar gelten dabei Elementarereignisse, Krankheiten, Unfall und plötzliche Todesfälle. Diese Regelung entspricht faktisch der aktuellen Handhabung bei der bestehenden Rindviehversicherungskasse. Heute werden tote Tiere am Verwerter der Kasse gemeldet und anschließend der Entsorgung zugeführt. Der Schaden wird von der jeweiligen Versicherungskasse übernommen. Der Fokus, bei dem durch Tierseuchefonds zu den entschädigten Tierverlust liegt, somit insbesondere bei jenen Tieren, die wegen einer nicht anerkannten Seuche verendet sind oder abgetan werden müssen. Der Reglementsentwurf vom Regierungsrat sieht vor, dass diesbezüglich keine abschließende Formulierung gewählt werden kann, um auch andere nicht versicherbare Schäden bzw. Tierverlust infolge unbekannter Ursache entschädigen zu können. Gemäss Aussagen vom Volkswirtschaftsdirektor ist heutzutage fast nicht mehr nicht versicherbar. Deswegen sind die Auswirkungen der Bestimmung in Grenzen zu halten. Da der Reglementsentwurf mit der offenen und abschließenden Formulierung der unbekannten Ursache bzw. der nicht versicherbaren Tierverluste gewisse Risiken in sich birgt, welche vermehrt Forderungen begründen können, ermahnt die Kommission zur Vorsicht bei der definitiven Verabschiedung vom entsprechenden Reglement zur Entschädigung für nicht versicherbare Tierverluste. Schlussfolgerung. Die Kommission anerkennt, dass das Obligatorium von der Rindviehversicherung nicht mehr zeitgemäß ist und an einer entsprechenden Neuordnung bedarf. Die finanziellen Auswirkungen im Gesetz und von der Gesetzesaufhebung sind für den Urner Landwirtschaftsbetrieb gering und dementsprechend auch verkraftbar. Somit unterstützt die Kommission die Aufhebung der Gesetzgebung und damit eine Anpassung der Veterinärverordnung. Das ist im Kanton im Sinne des Tierschutz und der Lebensmittelsicherheit mit Beiträgen von ca. 10'000 am Pickendienst für die Notschlachtung zu beteiligen, erachtet die Kommission als sehr sinnvoll. Unter Berücksichtigung von der Tatsache, dass sich die jährliche Einsparung von ca. 67'000 Franken auch positiv auf die Kantonsfinanzen auswirkt, und die Aufhebung vom Gesetz zusätzlich durch Verminderung der Bürokratie sowie mehr Eigenverantwortung der Urner Landwirte beiträgt, stellt sich die Kommission hinter die Abschaffung des Gesetzes über die Rindviehversicherung sowie die Anpassung der Veterinärverordnung. Die Volkswirtschaftskommission beantragt Ihnen, geschätzte Damen und Herren, unter Berücksichtigung der erwähnten Anregungen zur Entschädigung für nicht versicherte Tierverlust am Bericht und Antrag vom Regierungsrat an den Landrat zum Gesetzespaket Neuordnung für die Versicherung im Kanton Uri beinhaltend die Aufhebung vom Gesetz über die Rindviehversicherung von 1971 und die Änderung der Veterinärverordnung ohne Änderung zuzustimmen. Ich bedanke mich bei unseren Kommissionsmitgliedern für die angeregte Diskussion in der Beratung des Geschäfts, am Volkswirtschaftsdirektor Regierungsrat Urban Kamazin sowie am Generalsekretär Dr. Emil Kellin für die kompetente Information und der Sekretärin Nadia Schuler für die Protokollierung. Somit gebe ich das Wort zurück am Präsidenten.
Danke, wir sind weiter beim Eintreten. Das Wort ist frei. Landrat Oswald Ziegler, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, das Gesetzespaket Neuordnung der Viehversicherung im Kanton Uri ist in der Fraktionssitzung der CVB besprochen und diskutiert worden. Die 20 Rindviehversicherungen in den Gemeinden war lange Zeit gelebte Solidarität unter den Bauern und notwendig, um die Risiken gemeinsam zu tragen. Eine Revision wäre aber schon länger fällig gewesen, ist das bestehende Gesetz doch sehr eng abgefasst und lässt den Versicherungen kein Spielraum, um auf die neuen Gegebenheiten und Trends innerhalb der Landwirtschaft zu reagieren. Das Gesetzespaket beinhaltet die Aufhebung vom Rindfeeversicherungsgesetz und ist eine Massnahme vom Sparpaket vom Regierungsrat. Die Aufhebung von dem Obligatorium ist von einem grossen Teil der Rindfeeversicherungen in der Vernehmlassung in dem Sinn begrüßt worden. Ein immer grösserer Teil der Bauern ist nicht mehr bereit, die Risiken von anderen Berufskollegen mitzutragen. Der Trend in neue Produktionsformen hat zur Folge, dass die Verteilung der Risiken immer grössere Unterschiede gibt. Es gibt Betriebe mit sehr hohen Risiken und es gibt andere Betriebszweige, die ganz kleine Risiken haben. Die Bauern werden gefordert sein, nach Nebenlösungen zu suchen, um die Risiken von ihrem Betrieb individuell abzudecken. Für einen beträchtlichen Teil der Urner Landwirtschaftsbetrieb wird es die günstigste Lösung sein, ohne eine Fehlversicherung. Es wird aber auch möglich sein, die Risiken unterschiedlich auf jeweiligen Betrieb abgestimmt zu versichern. Für Altbetrieb macht eine Elementarschadenversicherung, wo Steinschlag, Blitzschlag, Schäden durch Lawinen usw. abdeckt, sicher Sinn und ist relativ günstig. Versicherungen, die Krankheit, plötzlichen Tod abdecken, sind relativ teuer und sicher nur für sehr wertvolle Tiere sinnvoll. Die Einwohnung von der Veterinärverordnung. Die Notschlachtungen werden heute über Fehversicherungen organisiert. Ein Pickendienst für so Notschlachtungen ist aus Tierschutzgründen notwendig, um die Leidenszeit von verletzten und kranken Tieren möglichst kurz zu halten. Die Gewährung von einem Beitrag von 10'000 Franken aus dem Tiersicherfonds für die Sicherstellung des Pickendienst für die Notschlachtungen wird von der CVP-Fraktion begrüßt. Der Artikel 36 Absatz 1 über verhaltensauffällige Hunde ist eigentlich die Frage aufgetaucht, wie der Regierungsrat gedenkt vorzugehen bei verhaltensauffälligen Herdenschutzhunden, die allenfalls im Wild nachstellen oder vielleicht auch die Wanderer angreifen. Der Artikel 38 Absatz C hat auch in der CVP-Fraktion zu reden gegeben, weil die ganze Interpretation ist in dem Sinn aus Sicht der CVP und aus meiner Sicht relativ offen und vage und sagt nicht ganz klar uns, was damit soll abdeckt werden. Aus meiner Sicht gibt es kaum unversicherbare Risiken. Das ist letztendlich eine Frage vom Preis. Wenn ich genug Prämien zahle, lässt sich vermutlich alles versichern. Und auch die Frage, was im Bericht mehrfach erwähnt worden ist, die unbekannte Todesursache, da ist nicht ganz klar, was da dahinter soll verstanden werden. Die CVP-Fraktion wird der Aufhebung vom Rindfeeversicherungsgesetz und der Einwohnung der Veterinärverordnung zustimmen.
Danke, das Wort ist weiter frei zum Eintreten. Landrat Alois Arnold, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, die SVP-Fraktion hat das Geschäft der Rindfeeversicherung an der Sitzung ausführlich beraten. In der Antwort auf meine vom 24. September 2015 eingereichte Motion gegen die Abschaffung der Rindfeeversicherung im Kanton Uri kommt der Regierungsrat mit folgender Antwort. Ein Kühe-Sieg hat nicht mehr sehr viel Wert wie früher. Die Risiken siegen heute in der Landwirtschaft an einem anderen Ort und die Rindfeeversicherung sei nicht mehr zeitgemäss. Da kommt der Regierungsrat mit Vorschlägen wie ein Härtefall, Entschädigung für Härtefall, wer die prüft. Ich habe damals schon gesagt, eine Regelung für Härtefall sei nicht umsetzbar. Der Vorschlag von der Regierung, eine Härtefallregelung gibt fairer, lässt sie wie von mir erwartet schnell wieder in die Luft auf. Ich komme zu Antworten von der Vernehmlassung zur Aufhebung der Rindfeeversicherungsgesetz. Tatsache ist, dass mehr als die Hälfte der Rindfeebesitzer eine Auflesung bedauert. Ein weiterer Viertel weist sich bei der Auflesung eine zukünftige Versicherungslesung. Die Antworten der Gemeinden und von teils anderen Organisationen kann man und darf man nicht so gross gewichten, da sicher das nötige Fachwissen über eine Rindfeeversicherung fehlt. In der Diskussion von meiner Motion kommt der Regierungsrat mit Vorschlägen für Härtefall. Die Härtefallregelung ist schnell wieder vergraben worden. Da sieht auf einmal der Regierungsrat ein, dass eine Kühe gleich wieder etwas mehr wert wäre. Und er hilft, einen externen Berater mitfinanzieren. dieser neue kantonale Versicherungskasse aufbauen. Jetzt muss ich wirklich sagen, das bestehende Rindfeeversicherungsgesetz muss einfach mit Biegen und Brechen weg. Rindfeeversicherung sei nicht mehr zeitgemäss, argumentiert damals der Regierungsrat, und nur wenige Monate später finanziert der Regierungsrat wieder einen externen Berater zum Aufbau von einer neuen Versicherungskasse. Da wäre ich doch mit meiner Motion genau richtig gewesen. Dabei habe ich eine Gesetzesrevision verlangt, das bestehende Gesetz verbessern. Und es wäre doch möglich gewesen, einzelne Artikel abzuändern, dass nicht mehr alle verpflichtet gewesen wären, irritiert versichern, wie zum Beispiel ein Mütterchenhalter oder andere. So eine Zickzackfarbe der Regierung kann ich nicht unterstützen. Ich komme zur Änderung der Veterinärverordnung. Die SVP-Fraktion begrüßt grundsätzlich die Änderung der Veterinärverordnung. Zum Artikel 14 Schatzungsverfahren, Absatz 2, kommt keine Einigung zustande bei einem unversicherbaren Tierverlust. Da kommt das Veterinärreglement zur Anwendung. Im Entwurf vom Veterinärreglement Artikel 8 heisst es, entschädigt wird höchstens der Wert gemäß Richtzahl der landwirtschaftlichen Buchhaltung, welche jährlich vom Treuhandverband Landwirtschaft Schweiz festgelegt wird. Das heisst, die Summen der Entschädigungen sind dort etwa 30-50% um den Schlachterlese. Für mich heisst das zurück zu Gotthaufs Zeiten. Sättige Entschädigungen sind heute auch von der Rindfeeversicherung entschädigt worden und von teils vorbildlichen Kassen wie Birkle bis zu 6'000 Franken entschädigt worden. Ich bitte den Regierungsrat, noch einmal dort über die Bücher zu gehen, um die Höhe von den Entschädigungen im Veterinärreglement nach oben anzupassen. Zum Artikel 37 Absatz 2 werde ich im Namen der SVP noch einen Antrag stellen. Zusammenfassend, mit der Auflesung von der Rindfeeversicherung wird eine deutlich schlechtere Lesung in Kauf genommen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die SVP-Fraktion ist für Eintreten vom Geschäft Rindfeeversicherung. Auf die Auflesung von der Rindfeeversicherungsgesetz wird die SVP grossmehrheitlich nicht zustimmen. An der Veterinärverordnung mit Vorbehalt Artikel 37 wird grossmehrheitlich zugestimmt.
Danke. Das Wort ist weiterfrei. Landrat Thomas Huiler, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, bevor ich mein Eintreten halte, möchte ich natürlich den Steilpass mit den Skifahrern und den Schüttlern noch aufnehmen als Kapitän vom FC. Landrat, ein bisschen Skifahren ist natürlich viel weniger streng als angestrengt zu shooten. Aber jetzt zu den Rindviecher. In unserer Fraktion hat die Vorlage keine grossen Diskussionen ausgelöst. Das vorliegende Gesetzgebungspaket macht Sinn und hat ein nicht mehr zeitgemässes Obligatorium auf. Das Gesetz zwingt die Bauern als Unternehmer zu mehr Eigenverantwortung und führt zu einer Bürokratieverminderung. Wir haben das schon gehört. Dass der Kanton dabei auch noch Geld einsparen kann, ist sehr erfreulich. Vor diesem Hintergrund wird unsere Fraktion am regierungsrätlichen Antrag einstimmig zustimmen. Danke.
Danke, das Wort ist weiterfrei und geht an Landrat Matthias Steinecker.
Geschätzter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, im Rahmen der Fraktionssitzung vom 7. März ist die Aufhebung des Gesetzes über die Rindviehversicherung von 1971 und die Änderung der Veterinärsverordnung beraten worden und hat zu wenig Diskussionen geführt. Die Fraktion der FDP erachtet es als zukunftsorientierte Entscheidsobligatorium zur Viehversicherung im Kanton Uri von 1971 besteht aufzuheben. Die vom Regierungsrat ergriffenen Massnahmen zur weiteren Unterstützung bei Störfällen erachtet die Fraktion als genügend und pragmatisch. Die Auswirkungen von einer Aufhebung vom Gesetz über die Rindviehversicherung im Kanton Uri auf die Urner Landwirtschaftsbetriebe sind im Grundsatz als eher gering und gut erträglich einzustufen. In diesem Sinne wird die FDP-Fraktion der Aufhebung vom Gesetz über die Rindviehversicherung und die Änderung der Veterinärsverordnung grossmehrheitlich zustimmen. Besten Dank.
Danke, das Wort ist weiter frei zum Eintreten. Wird das Wort aus dem Rat noch verlangt? Wenn nicht, Dann ging das Wort an die Regierungsbank, an Herrn Volkswirtschaftsdirektor.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Zuerst einmal den besten Dank an alle Fraktionen für die Berichterstattung, auch an die Stellvertreter von der Präsidentin von der Volkswirtschaftskommission. Ich gehe nicht mehr direkt auf alle Details ein, die euch da gross schon erklärt worden sind und euch schon erwähnt worden sind. Der grobe Weg ist es so, dass das bestehende Rindviehgesetz entspricht nicht mehr an den heutigen Anforderungen, ist nicht mehr zeitgemäss. Das ist eigentlich mehr oder weniger unbestritten und auch bei den Rindviehversicherungen grossmehrheitlich akzeptiert und ist man damit einverstanden. Mit der Ablehnung von der Motion von Alois Arnold haben sie auch den weiteren Weg in dieser ganzen Angelegenheit mit der Rindviehversicherung aufgezeigt. Und das, was wir Ihnen jetzt vorliegen, haben, ist die Aufhebung und Neuordnung von diesen ganzen Sachen rund um die Rindviehversicherung herum. Die Diskussionen, die wir geführt haben in der Volkswirtschaftskommission betreffend den nicht versicherbaren Schäden oder von den Tieren, die unbekannte Ursachen haben, die gestorben sind, das ist so. Nach unserer Auslegung von dem Reglement oder so, wenn wir planen, am Schluss das Reglement auch dem Regierungsrat vorzulegen, nach der Verhandlung oder nach der Volksabstimmung, sieht vor, dass nicht versicherbar praktisch im Moment nicht denkbar ist, dass da noch irgendetwas kommen sollte. Wir wollen aber im Fall, wenn irgendetwas passieren tut, wo jetzt nicht erklärbar ist, nicht geklärt ist, wie dass das Tier jetzt umgekommen ist, allenfalls Versicherungen nicht einspringen können, weil sie irgendwie das bestreiten können. In diesem Fall wollen wir die Möglichkeit haben, aufgrund von der Veterinärverordnung und vom Veterinärreglement nachher können Entschädigungen zu zahlen. Herr Alois Arnold, Herr Landrat Arnold, es ist richtig. Sie haben damals mal bei der Behandlung von der Motion schon gesagt, dass die Härtefallfestlegung ein Problem wird sein. Das haben Sie recht gehabt. Das ist so gewesen. Wir haben auch das explizit so in der damaligen Beantwortung von der Motion festgehalten gehabt, dass man das noch einmal prüfen muss. Es ist fast nicht, ich sage jetzt eigentlich auf Gesetzesstufe oder schriftlich festzuhalten, was das ein Härtefall ist, ist praktisch nicht möglich. Und es ist so, dass der Härtefall für einen einzelnen Bauer unter Umständen eine schlechte Versicherung von Taggeld oder vom Betreiber, also vom Betriebsleiter oder von seiner Frau, viel die grösseren Risiken sind und grössere Härtefälle können auslösen. Von dem her haben wir von dem Abstand genommen und das nicht mehr in die neue Regelung einbauen. Der Stand von der Rindviehversicherung, der jetzt wieder am Laufen ist, aus diesen bestehenden Rindviehversicherungen aus einer Art privatwirtschaftlich organisierte Rindviehversicherung aufzubauen, das ist ja da eine Pendenz, die ich der Volkswirtschaftskommission versprochen habe, dass ich da hier Bericht erstatte, ist ja so, dass das Geschäftsmodell im Moment eine Art möglich wäre, dass man sieht, dass es eine Möglichkeit gäbe, dass man so eine Rindviehversicherung über den ganzen Kanton Uri durch könnte einführen. Es sieht auch so aus, dass es möglich wäre, dass unter Umständen mit relativ attraktiven Prämien können zu führen, wenn man am Anfang, das erste Tier, das draus geht, dass man dort einen grossen Selbstbehalt machen tut. Also das sind jetzt so im Moment Verhandlungen. Die Bedingung, die aber dran ist, ist, dass grössernordnung 6'000 von diesen Tieren in die Rindviehversicherung reinkommen. Vielleicht wird sich die Zahl auch noch ändern. Ich bin im Moment nicht ganz, also ich bin nicht in diesen Verhandlungen drin. Das sind jetzt die UGV, die das verhandeln, zusammen mit den Rindviehversicherungen. Und da komme ich auf die Bemerkung betreffend Zickzack-Weg, wo wir am Fahren sind in der kantonalen Verwaltung, kurz zu reden. Wir haben in der Vorlage oder auch in der Beantwortung von der Motion gesagt, wir helfen mit, die Versicherungen aufzuheben. Also das sind Genossenschaften jetzt, wo ich sage jetzt eigentlich teilweise, nicht teilweise, die müssen sich, wenn da die gesetzliche Grundlage fehlen tut, nachher auf eine Art und Weise aufheben. Teil von diesen Versicherungen haben ansehnliche Vermögen auf die Seite da, die haben da gut geschafft. Ein Teil von diesen Versicherungen, denen geht es nicht so optimal. Die haben da nicht so, weiss ich, wie viel Geld. Dort wird es relativ einfach sein, zum Auflesen von diesen Versicherungen. Bei denen, wo noch Geld rum ist, dort ist es so ein bisschen rechtlich, der Ablauf, nicht ganz einfach. Insbesondere bei derartigen Fällen haben wir dort mal versprochen, dass wir helfen, dann da von Seiten von der Landwirtschaft, vom Amt für Landwirtschaft, die weiterhin zu begleiten. Und das ist auch der Grund, wieso dass wir jetzt neu unterstützen, wenn da die private Initiative rum ist, das auf privatrechtlicher Ebene, daher gleich in der Leute rum sind, die das in dem Fall aufbauen. Ob es wirklich zu laufen kommt mit dieser privaten Rindfeeversicherung, da höre ich aus der Branche raus, aus Landwirtschaftskreisen etwa 180 Grad unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, das ist möglich, es könnte sein. Auf der anderen Seite habe ich aber auch derartige, die sagen, das käme nie zustande, weil eben ein Teil von der Solidarität, wo man sich da teilweise an könnte weisen, nicht immer gerade so grossartig vorhanden ist. Also von dem her bin ich nur selber auch gespannt, wohin das es geht, wohin das die Richtung von der Impfversicherung geht. Ich bin heute nicht der Überzeugung, dass das, was wir Ihnen hier vorlegen, dann Schritt in die Eigenverantwortung ist, eine Aufhebung von gesetzlichen Bedingungen und gesetzlichen Zwängen, die einfach nicht mehr in die heutige Zeit hineinpassen und die besser auf privatrechtlicher Ebene gelöst werden. In dem Sinne auch der Unternehmer im Landwirt gefordert ist, selbstverständlich. Aber ich meine, dass mich ja am Schluss auch der Beruf auch interessant, dass er eben eigentlich ein Unternehmer ist, der frei kann entscheiden, in welche Richtung dass er sein Geschäft kann und will entwickeln. Auch wenn es noch selbstverständlich noch Haufen andere Zwänge noch gibt, das ist einfach eine Aufhebung von einem. In dem Sinne bitte ich Sie darum, um Zustimmung zu diesem Gesetz und danke für die Aufmerksamkeit.
Danke, wird das Wort zum Eintreten weiter verlangt. Scheint nicht der Fall zu sein, denn Eintreten ist unbestritten, dementsprechend gilt es als beschlossen. Wir gehen in die Detailberatung, in Bericht und Antrag vom Regierungsrat, an Landrat vom 2. Februar 2016. Seite 1, Zusammenfassung. Seite 3, Inhaltsverzeichnis. Und auf Seite 4 ist dann noch der ausführliche Bericht, Ziffer 1, Ausgangslage. Das Kapitel zieht sich bis auf Seite 9. Auf Seite 9, Punkt 2, Aufhebung vom Gesetz über die Rindfeeversicherung, geht bis auf Seite 11. Landrätin Kathrin Möhl, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Der Herr Vizepräsident von der Volkswirtschaftskommission hat es im Eintreten zwar schon angetönt, nichtsdestotrotz habe ich gleich noch gewisse Skepsis. Zukünftig werden mit dem Wegfall von der obligatorischen Viehversicherung weniger Bauernbetriebe ihres Vieh versichern. Mit der Klausel, dass der Kanton Kosten für allfällige Verluste in Härtefällen übernimmt, steigt auch das Risiko, dass die sprunghaft die Töre schneller werden. Ich gehe davon aus, dass es wie bei den Menschen oft schwierig ist, die exakte Todesursache beim Vieh festzustellen. Wie schätzt der Regierungsrat das Risiko ein?
Frage an den Herrn Volkswirtschaftsdirektor.
Herr Landratspräsident, geschätzte Damen und Herren, wir gehen davon aus, dass wir das ganz gleich behalten, das Risiko, dass das sprunghaft ansteigen tut. Es geht nicht darum, dass wir nicht eruierbare, mir ist gesagt worden, die Tiere können irgendwann schon morgen im Stall liegen. Und dort ist es nicht vorgesehen, dass, also wenn da nachher ein Tier müsste entschädigt werden bei einer Versicherung, dann braucht es einen Tierarztbescheid oder sonst, ich tue das jetzt aus einer Police raus, von einer Versicherung zitieren, oder eine Bestätigung der zuständigen Behörde oder einer Instanz. Wie das die Versicherungen genau handhaben, denn beim Ablauf, ob da wirklich der Tierarzt nur kommt, wenn das Tier irgendwann Morgen einfach unvorhergesehen im Stall innen ist, kann ich nicht sagen, ob da wirklich der Tierarzt muss kommen. Wenn ich von Bauernseite das überlege, also wenn das meine Kuh wäre, bin ich eigentlich der Meinung, müsste die Welle wissen, wieso das Tier plötzlich tot ist. Und dann nachher müssen derartige Abklärungen stattfinden und die zahlt eigentlich die Versicherung. Also wir können uns vom Amt her im Moment nicht vorstellen, unter welchen Bedingungen, dass wir allenfalls über den Tierseuchenfonds Entschädigungen zahlen. Es ist heute praktisch alles versicherbar, oder?
Danke. Wird das Wort weiter verlangt zu diesem Thema? Wenn nicht, dann gehen wir weiter. Wir sind auf Punkt 2, Aufhebung vom Gesetz über die Rindviehversicherung. Noch war, das geht bis auf Seite 11, Punkt 3, Auswirkungen von der Aufhebung vom Gesetz über die Rindviehversicherung. Von Seite 11 bis auf Seite 14. Der Punkt 4, Ergebnis von der Vernehmlassung, Seite 14 und 15. Seite 15, Punkt 5, Kommentar zu den einzelnen Gesetzes- und Verordnungsartikeln. Da bitte ich Sie jetzt, hinterher zu gehen auf Beilage 1 und 2. Zuerst Beilage 1. Wir urteilen dort die einzelnen Gesetzesartikel durchgehen, respektive Verordnungsartikel. Wir kommen jetzt erst zur Beilage 1, das Gesetz über die Rindviehversicherung im Kanton Uri. Artikel 1, Aufhebung vom Rindviehversicherungsgesetz. Artikel 2, Übergangsbestimmungen. Wenn da keine Fragen sind, gehen wir in Beilage 2, Veterinärverordnung. Herr Landrat Alois Arnold, Sie haben das Wort.
Ich habe eine Frage zum Artikel 14. Wenn ihr vorhin gehört habt, geht es anhand vom Reglement von den schweizerischen Schatzungsrichtlinien. Und dort sind die Schatzungsrichtlinien von einer Kühe etwa ungefähr 2'000 Franken. Und jetzt habe ich eine Frage, wird der dort nachher 100% bezahlt oder wird der nur 80% bezahlt dort? Nach diesen Richtlinien.
Herr Volkswirtschaftsdirektor, Sie haben das Wort.
Herr Landratspräsident, geschätzte Damen und Herren. Es ist ja so, das Schätzungsverfahren, wir haben ja in der Veterinärverordnung noch eine Änderung, die auf Antrag vom VDU drin hineingekommen ist. Und der Teil, die Anpassungen im Veterinärbereich, ist durch das VDU in die Veränderung hineingekommen. Da geht es jetzt darum, wenn wirklich aus psychopolizeilichen Gründen ein Stall muss geräumt werden, so wie das bei der Symmetrie letztes Jahr passiert ist. Dort wird man das Verfahren, wenn man sich einig ist, vereinfachen. Bis jetzt war es so, dass wenn so ein Stall geräumt werden musste, dann nachher hat jemand beizogen werden musste, um die Tiere zu schätzen, die Seuche hatten, und nachher die Entschädigung festzulegen. Die Entschädigung geht über die eidgenössische Versicherungen und eidgenössische Fonds, um das zu entschädigen. Und da wird man das ein bisschen schneller machen, dass man, wenn sich der Eigentümer und das VDU einig sind über den Preis, dass das nachher gerade abgemacht werden kann, ohne dass da noch irgendein Externer beizogen werden muss, zuerst noch besucht werden und unterstützt werden. Das ist eine Änderung, die wir in dieser Art drin haben und aufgrund von dem da drin haben, in dieser Veterinärverordnung. Wenn es jetzt um Entschädigungen geht, wo wir jetzt das, was ich vorher gesagt habe, ein Fall, den wir uns im Moment nicht vorstellen können, im Zusammenhang mit einer Entnahme aus dem Tierseuchenfonds raus, dann nachher gehe ich davon aus, dass wir auch nach dieser Liste würden gehen. Also jetzt einfach als Antwort. Das ist aber einfach nicht daher drinnen eine Art geregelt. Dann gehe ich davon aus, dass wir auch nach dieser Liste würden gehen. Und ich gehe davon aus, dass wir 100% würden entschädigen und nicht einfach 80%. Aber wir gehen nach dieser Liste. Also wir wissen ja nicht, wie viel das Tier wirklich wert war davor.
Danke. Wir sind weiter bei der Beilage 2, Artikel 14. Artikel 15. Artikel 16, Absatz 1. Artikel 26, Absatz 1. Frau Landratsvizepräsidentin Steffen Frieden, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich hätte gerne hier eine Auskunft, eine Ergänzung vielleicht zu dem Artikel 26, zu den verhaltensauffälligen Hunden. Gilt das auch für die Herdenschutzhunde?
Herr Volkswirtschaftsdirektor, Sie haben das Wort.
Herr Landratspräsident, geschätzte Damen und Herren, wo der Artikel eingeführt worden ist, sind die Herdenschutzhunde nicht im Sinn und Geist vorgesehen gewesen, dass sie da hier drunter gehen. Da geht es vor allem darum, dass derartige Hunde, die am Beissen sind, also derartige Hunde, wo Leute beissen, beim Spazieren oder beim Joggen, dass die daher können, aufgrund von dem entsprechende Massnahmen beschlossen werden. Ich gehe aber davon aus, dass der Absatz allenfalls auch für einen Herdenschutzhund gelten tut. Wobei, der hat natürlich eigentlich die Aufgabe, seine Schafe zu beschützen vor Tieren vor allem, aber auch wenn der aus... Ich sage jetzt einmal, wenn wahrscheinlich irgendwie solche Fälle passieren, dann, dass der auf Menschen losgeht, dann würde er sich auch nicht korrekt verhalten. Und dann könnte das sein, dass es nachher auf das aufgrund von dem nachher irgendwelche Massnahmen müssen eingeführt werden. Aber bei der Ausarbeitung von dem Verordnung nicht angedenkt gewesen oder noch nicht angedenkt.
Danke. Gibt es weitere Fragen zu dem Artikel 26 Absatz 1? Landrat Theophil Zurfler, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich als Hundehalter habe ein Problem mit verhaltensauffälligen Hunden, weil das Problem ist vermutlich nicht der Hund, sondern der hinten dran ist. Den kann man vermutlich mit dem Gesetzesartikel vermutlich nicht zur Raison bringen. Das ist einfach so eine Bemerkung von mir.
Danke. Verlangen Sie das Wort, Herr Volkswirtschaftsdirektor? Keine Ergänzung. Gut, danke. Gehen wir weiter. Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe B bis Herr Landrat Toni Brandt. Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. In der Vergangenheit sind etwa so im Schnitt zwischen 5 und 7 Notschlachtungen pro Jahr durchgeführt worden. Es ist aber davon auszugehen, dass in Zukunft die Zahlen werden steigen. Die allermeisten Notschlachtungen sind krankheitsbedingter Art. Bis jetzt ist es so die Regel gewesen, dass noch möglichst lang umgedoktert worden ist und man hat geschaut, dass man die Kuh oder das Rind wieder durchbringt. Und wenn die Kuh oder das Rind den gleichen, ja, es nicht geschafft hat, dann ist die meistens oder in vielen Fällen mit Medikamenten so vollpumpen gewesen oder mal einfach zu viel drin gehabt, dass das Fleisch nicht mehr bankwürdig war. Das heisst Watzenheit. Und wenn jetzt mit der Neuregelung von der Viehversicherung ein Tier ja wirklich versichert ist, dann wird der Gang zur Notschlachtstelle sicher früher gemacht. Und ich nehme an, dass man dort auch während der normalen Öffnungszeiten die Schlachtstelle dort aufsuchen. Also ist mir klar, Pikendienst ist Pike, ob jemand kommt oder niemand kommt. Jetzt ist meine Frage, die rund 10'000 Franken, die man Beitrag leisten an den Pikendienst für die Notschlachtungen. Gibt es da eine gesetzliche Grundlage, dass man das muss machen, oder ist das eine freiwillige Leistung vom Kanton? Und wenn ich anders frage, könnte man den Betrag nicht auf die Versicherungsnehmer abwälzen? Gehört zwar sicher nicht alle so gerne. Trotzdem besten Dank für die Beantwortung von meiner Frage.
Danke. Die Frage geht an den Volkswirtschaftsdirektor.
Herr Landratspräsident, geschätzte Damen und Herren, die bisherigen Rindfeeversicherungen haben nicht nur Schlechtes gehabt. Und eins davon war das, dass sie die ganze Notschlachtung organisiert haben und durch das eigentlich erkennen, abgewickelt werden. Auf die Art und Weise, wie es je nach Zeit und Preis von der Kühe oder vom Kuhfleisch oder vom Kuhfleisch richtig war oder passend hat. Also von dem her ist das aufgrund von dem, haben wir das eigentlich wollen, in die zukünftige Verordnung oder in die frische Regelung hinein überretten, dass das rund um die Notschlachtungen herum weiterhin gut und richtig organisiert ist. Es ist richtig, dass Notschlachtungen in der letzten, außerhalb der Betriebszeiten der Schlachtanlage, die Grössenordnung 4 bis 5 waren. Und da kann man schon die Frage stellen, ob jetzt sich das finanziell lohnen tut, da irgendetwas in der Pikedienst aufrechtzuerhalten, wo in Kosten ist von 10'000 Franken. Wir sind aber der Meinung, dass es eben gerade bei derartigen Notfällen, wo kurzfristig sind, und ich kann da zu wenig genau sagen, was es ist, wenn beim Kalbern irgendetwas passiert, dass man das Tier noch nutzen kann, wenn es eben nicht vollgepumpt ist mit Medikamenten oder so etwas, dass es eben dem möglich sein müsste, dass man eine Organisation hat, die in einer kurzen Frist nur das Tier kann schlachten und nachher nur der Verwertung zuführen. Von dem her ist das einfach in den Verhandlungen mit diesen Bauern, die eigentlich die Tiere nicht leiden wollen, dann irgendwo über ein Wochenende oder so, ein Anliegen war, dass man das weiterhin lesen und die gesetzliche Grundlage führen wir eigentlich ein mit dem, dass wir den Artikel in die Veterinärverordnung hineinnehmen. Also das ist nachher die Möglichkeit, wo wir die Grundlage haben, um das Geld auch jährlich ins Budget zu nehmen und jährlich die entsprechenden Ausgaben zu tätigen. Ob das mehr werden, habe ich auch hier. Je nach Ausgangslage vom Bauer sagt er, das ist kein Problem, ich gehe einfach früher. Also die Fee-Versicherung zahlt in Zukunft nicht mehr. Auch wenn er kein Fleisch erlöst ist, geht er früher unter Umständen. Das heisst, wenn er ein Tier hat, das krank wird oder nicht mehr recht tut, dann geht er irgendwann am Freitag schon, wo er schon früher noch versucht hat, über das Wochenende zu retten. Da habe ich aber unterschiedliche, ich sage jetzt eigentlich unterschiedliche Rückmeldungen von je nach Bauer, heisst es, ja, ich behalte es dann länger, weil ich rette es ja dann vielleicht noch, oder ich gehe dann verändern, es wird mehr gegenwärtige Pike-Notschlachtungen. Von dem her wären wir froh, wenn wir der Artikel so könnte drinnen nehmen, auch jährlich den Beitrag ins Budget könnten nehmen. Es wird irgendwann eine Diskussion auftauchen, wie viel braucht es, oder wir sind aber heute der Meinung, dass es die Grössenordnung mit diesen 10'000 Franken abgedeckt sein sollte und dass wir das aufrechterhalten auch im Sinn des Tierwohls.
Danke. Das Wort geht an Landrat Alois Arnold.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Landrat Toni Brandt hat das eigentlich schon richtig erkannt. Ich habe 2010 schon gesagt, bei der ersten Generalversammlung, wo wir orientiert worden sind, zu Birkle, wenn das Notschlacht lokal umgebaut werde, in die Metzgerei, wie es jetzt ist, um die Schlachterie, da hat man teils, es ist also ein Pikedienst im Aufbau und der finde ich gut, der ist Samstag, Sonntag und am Abend nach den Arbeitszeiten von den Leuten, die dort arbeiten. Aber es gibt auch Fälle, die Tiere nicht vollpumpen mit Medikamenten, immer. Ich nehme ein Beispiel. Ich habe morgen um 8 Uhr die Tiere, Kühe im Auslauf raus, eine Kühe, der Sturz. Sie hat einen Haufen Rippe gebrochen, zwei Rippe schauen offen raus. Ich leite ihnen die Notschlachtstelle ab. Ich will unbedingt den Kühe schlachten. Da sagen sie mir dumm, ja, wir haben jetzt 100 Schafe an der Arbeit. Und das heisst, in der Verordnung, die Tiere für die Notschlachtung müssen getrennt geschlachtet werden. Es kann sein, die haben eine Krankheit, oder es kann sein, dass man nicht nach dem anderen Fleisch der Fleisch aufhängen kann. Dort haben wir eine Grauzone, wo das nicht geregelt ist. Ich habe immer gesagt, die sauberste Sache wäre, wenn man ein Notschlachtlokal daneben suchen, einen kleinen Raum einrichtet. Das braucht ein Lokal, wo vielleicht 3 oder 4 Meter, aber da könnte man nachher die anderen Leute arbeiten und wir könnten diese in Notschlachtungen bringen. Und das werden nachher mehr sein. Der Volkswirtschaftsdirektor hat es schon richtig erkannt. Es ist nachher zum unternehmerischen Interesse. Wenn ich eine Kühe habe, wo schlecht zu wegen ist, dann wollte ich vielleicht, dass ich noch ein paar Franken lese. Die lasse ich nicht daheim rausgehen und schicke sie nachher auf die Patzenheit.
Danke. Wir sind unter Artikel 31, Landrat Oswald Ziegler. Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich möchte vielleicht noch kurz auf das Votum vom Landrat Brandt etwas sagen. Also ich bin Verwerter von so einer Fee-Versicherung. Es ist letzten Endes nicht der Bauer, der entschieden hat bis jetzt. Damit ein Tier an der Notschlachtung zugeführt werden konnte, hat es ein Zeugnis gebraucht vom Tierarzt. Also kein krankes Tier, das nicht behandelt worden ist von einem Tierarzt, ist der Notschlachtung zugeführt worden. Und im Prinzip ist der Tierarzt derjenige, der entscheidet, dass ein Tier der Notschlachtung zugeführt wird. Ich weiss nicht, wie das in der Zukunft ist. Bis jetzt ist das ganz klar gefordert worden vom Betreiben von der Notschlachtanlage, dass so ein Zeugnis vorliegt vom Tierarzt. Wie das in Zukunft wird sein, das weiss ich nicht. Ob es dann effektiv der Bauer ist, der entscheidet, oder ob es dann immer nur der Tierarzt ist, der entscheidet, das weiss ich nicht. Ich kann euch sagen, dass sicher, ich bin jetzt, ich weiss nicht, wie viele Jahre Verwerter, ich habe sicher nie ein Tier der Notschlachtung zugeführt, außerhalb der Betriebszeiten, wo ein krankes Tier war. Aber Tiere, die effektiv Unfall haben, zum Beispiel ein Tier, das das Bein bricht oder irgendwie so, man muss sich bewusst sein, damit das Tier, das Fleisch nachher bankwürdig ist, kann ich das Tier nicht mit Schmerzmitteln vollpumpen. Und wenn das Tier am Freitagabend ein Bein bricht und man kann sagen, das soll jetzt warten bis am Montag ohne Schmerzmittel, damit man das Fleisch dann brauchen kann, ich denke, das ist nicht ganz tierschutzgerecht.
Danke, wird das Wort weiter verlangt zu dem Artikel. Das ist nicht der Fall, dann gehen wir weiter. Artikel 36 Grundsatz. Artikel 37 Häufung vom Fonds. Landrat Alois Arnold, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir haben es ja heute schon etliche Mal gehört, dass eigentlich das ein schwieriges Abschätzen ist mit dem Seichenfund. Ich bin in der Meinung und ein Mehrteil von der ganzen Vernehmlassung, Sie lagen nicht der Meinung, dass dort noch etwas mehr dazu gemacht werden. Er sieht den Artikel davor aufliegend, Artikel 37 Absatz 2, der Landrat beschließt jährlich 30'000 Franken in den Tierseuchenfonds im Rahmen des Budgets. Begründung. Bei der Vernehmlassung über das Rindfeeversicherungsgesetz ist im Artikel 7, sind 37 von den eingegangenen Antworten auch dafür gewesen, dass aus dem Seichenfonds für nicht versicherbare Tierverluste geleistet werden. Aber ein grosser Teil von den eingegangenen Antworten weist eine jährliche fixe Einlage. Und da waren auch Zahlen drin von 30'000 Franken, die der Landrat im Rahmen des Budgets sprechen soll. Zum Tierseichenfonds im Kanton Uri. Der Tierseichenfonds ist von den Tierbesitzern mit Beiträgen für jedes verkäufte oder geschlachtete Tier über einen Verkehrsschein bis Mitte 90er Jahre inkassiert und dem Fonds überwiesen worden. In den 80er Jahren ist im Fonds zum Teil über 1 Million Franken abgewachsen. In den 80er und 90er Jahren hat der damalige Regierungsrat immer wieder aus dem Fonds Geld für die damals schlechte Kantonskasse zu verbessern. Geld, das eigentlich für die Landwirtschaft eingezahlt worden wäre und für die Landwirtschaft bestimmt worden wäre. Mit dem bestehenden Fonds von jetzt momentan um die 300'000 Franken, wir haben ja gehört, 280'000 Franken, würde es grossen Sinn machen, wir haben jährlich einen fixen Betrag in der Fonds im Rahmen des Budgets aufgenommen worden könnte. Da Leute die Mehrheit von der Nehmlassungsantworten sehr schwer abzuschätzen sind, wie viel Geld aus dem Seichenfonds jährlich braucht.
Danke. Sie haben den Antrag gehört. Wird dazu Diskussion verlangt? Herr Volkswirtschaftsdirektor, Sie haben das Wort.
Herr Landratspräsident, meine Damen und Herren, der Regierungsrat ist der Meinung, dass es die fixe Zuteilung von 30'000 Franken in der Tierseichenfonds nicht brauchen tut. Wir gehen wirklich davon aus, dass wir aus dem Tierseichenfonds aus, also in den vergangenen Jahren, nicht sehr grosse Beiträge mehr dazu ausnehmen. Und auch wenn jetzt das nur 30'000 Franken wäre, irgendwie über 4 Jahre, ist der erst irgendwie auf der Hälfte unten. Und es wäre völlig falsch und auch nicht die Idee von einem Fonds, dass man da einfach auf Vorrat Geld drin tut, öffnen und auf die Seite tun.
ein Fonds soll mehr oder weniger den Auftrag haben, irgendwie Schwankungen ein bisschen auszugleichen, dass man das in die laufende Rechnung in allenfalls mit einem Beitrag nehmen kann. Und wenn man dann irgendwann einmal sieht, dass die da regelmässig irgend 10'000 Franken oder wie viel kommen, muss man dann irgendwann über das diskutieren. Aber im Moment so einen fixen Beitrag zuzuweisen, wäre auch finanzpolitisch von mir aus gesehen falsch.
Danke. Das Wort ist weiter offen zu dem Antrag. Wird das Wort verlangt? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer an dem Antrag die Änderung von dem Artikel 37, Anhebung vom Fonds, wie Sie da vorne vorliegend sieht, wer an dem Antrag, wenn er auf der Folie ist, vom Landrat Alois Arnold gestellt, möchte zustimmen, soll das bitte machen mit der Plus-Taste. Wer der Meinung ist, der Artikel 37, wie er da von der Seite der Regierung vorgeschlagen wird, zu belassen, soll das bitte machen mit der Minustaste. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 12 zu 44 mit einer Enthaltung beschlossen, den Artikel 37 so zu belassen, wenn er jetzt in der Verordnung innen ist. Wir gehen jetzt weiter. Artikel 38 Fondsentnahme. Und noch auf der Seite 3, zuletzt betreffend fakultativer Referendum. Wenn da zu den einzelnen Gesetzesartikeln keine Fragen mehr sind, gehen wir wieder in Bericht und Antrag. Auf Seite 18 ist Punkt 6 weiteres Vorgehen aufgezeigt. Und danach unter Römisch 3 Antrag an Landrat. Kommen wir zur Abstimmung. Bei dort ist dazu zu sagen, dass wenn kein Antrag kommt aus dem Rat, Verzicht auf eine zweite Lesung, dass man das Geschäft wieder für die nächste Session traktandieren würde. Damit wäre dann auch die Diskussion abgeschlossen, wurde keine Schlussabstimmung gemacht. Herr Landrat Zurflo, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Antrag kommt. Aufgrund des Verlaufs der Diskussion, die wir jetzt hatten, und auch aus der Diskussion in der Fraktionspräsidiensitzung, erlaube ich mir im Namen der Fraktionspräsidien, den Antrag zu stellen, auf die zweite Lesung zu verzichten.
Danke. Sie haben den Antrag gehört, auf die zweite Lesung zu verzichten. Wird zu diesem Antrag Diskussion verlangt? Ist nicht der Fall. Dann gehen wir zur Abstimmung. Wer am Antrag auf zweite Lesung zu verzichten, wird die zustimmen, soll das machen mit der Plus-Taste. Wer der Meinung ist, zweite Lesung braucht es, bitte Minus-Taste. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 57 zu 0 beschlossen, auf die zweite Lesung zu verzichten. Damit kommen wir zu der Schlussabstimmung und auch zu den formulierten Anträgen im Bericht. Antrag 1, Aufhebung vom Gesetz über die Rentenversicherung im Kanton Uri und der dazugehörige Aufhebungserlass, wie in der Beilage 1 enthalten, wird zuhanden der Volksabstimmung verabschiedet. Wer dem zustimmen möchte, soll das bitte machen mit der Plus-Taste. Wer dagegen ist, mit der Minus-Taste. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 48 zu 9 mit einer Enthaltung die Aufhebung zuhanden von der Volksabstimmung verabschiedet. Wir kommen zum Antrag 2, der Änderungserlass der Veterinärverordnung, wie in der Beilage 2 enthalten ist, wird beschlossen. Wer an dem möchte zustimmen, soll das bitte machen mit der Plus-Taste, wer dagegen ist, mit der Minus-Taste. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 56 Ja mit einer Nein und 0 Enthaltungen der Veränderungsverordnung Anpassung zugestimmt. Damit wäre das Geschäft erledigt. Wir würden Pause machen, jetzt bis am 5 ab 10 Uhr.